alle Menschen, die freiheitlich denken und am Wohlstand und am Fortschritt interessiert sind, schauen mit Begeisterung auf die Schweiz. Nur wir denken, wir seien nichts Besonderes.
Willkommen beim Studio Schweizer Monat, dem Podcast des Schweizer Monats, dem Medium für Macher und Denker. Der abtretende Chefredaktor Ronny Grupp blickt auf seine Zeit beim Schweizer Monat zurück und spricht über den Medienwandel, Corona und Kritik der Macht. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions, Reichmuth & Co. Privatbankiers und Valitas.
Ronny Grupp, nach 9 Jahren beim Schweizer Monat, davon 6 als Chefredaktor, verlässt du uns. Ist dir langweilig geworden?
Ja, mir ist ein bisschen langweilig geworden, weil ich wirklich alle Reformen, die ich umsetzen konnte, umgesetzt habe. Und es ist auch an der Zeit, nach 9 Jahren jemand anderen Platz zu machen, der wieder eigene Ideen hat, neue Ideen hat. Aber ich glaube, ich konnte recht viel reformieren und viel Neues anreißen. Und ich hoffe natürlich, dass einiges davon auch Bestand haben wird.
Du bist 2016 zum Schweizer Monat gekommen. Was war damals dein erster Eindruck?
Es war ein junges Team, komplett divers. Michael Widerstein hat mich damals dazu geholt. Es gab damals den literarischen Monat noch. Es war sehr literaturaffin. Ich bin nach 9 Jahren Berlin dazu gestoßen. Für mich war es das erste Mal in der Redaktion. Ich war wie jeder Praktikant eigentlich am Praktikantenplatz und musste diesen Journalismus in der Redaktion eigentlich erstmal lernen.
Und was hat sich seither verändert?
Ja, viel eben. Wir haben viel reformiert. Wir haben viele neue Dinge gemacht. Der Newsletter, der ist ab und zu gekommen, wenn eine neue Ausgabe ist. Jetzt haben wir jede Woche einen Newsletter. Dann haben wir Podcasts und Videos aufgebaut. Auch die Ausgabe sieht komplett anders aus. Wir machen heute viele Events. Das haben wir damals nicht gemacht. Also es hat sich eigentlich alles geändert. Mhm.
Sprechen wir ein bisschen über deinen Werdegang. Du bist anders als die meisten Journalisten, hast du keinen Hochschulabschluss, sondern hast das KV gemacht. Hast du dich in der Medienbranche immer ein bisschen als Fremdkörper gefühlt?
Ja, ich glaube, ich bin kein Akademiker und das merkt man halt. Ich habe auch schon 10 Jahre in der Privatwirtschaft gearbeitet und ich merke immer, wenn ich mit Journalisten rede, das ist das, was mich am meisten von ihnen unterscheidet, dass ich Arbeitserfahrung in der Privatwirtschaft habe.
Und das ist ja auch Privatwirtschaft.
Ja, das ist schon, aber Journalisten sind anders. Journalisten sind Denker, Journalisten sind abgehoben, sie sind oft weit weg von der Realität der Privatwirtschaft. Und das schon mal gesehen zu haben, ist total wichtig. Darum würde ich eigentlich jedem, der Journalist werden will, empfehlen, mehrere Jahre in der Privatwirtschaft zu arbeiten und auch x andere Dinge zu tun, so dass man die reale Welt sieht und dass man sich nicht wie es viele Intellektuelle ja gerne machen, in die eigenen Ideen verliebt.
Mhm. Du bist durch das Bloggen in den Journalismus gekommen. Wie ist das gekommen?
Ja, damals gab es ja noch keine Social Media. Da gab es Blogs, das war total neu. Du konntest selber Journalist sein, du konntest selber ins Internet schreiben, du brauchtest nichts. Du konntest einen eigenen Server haben, eine eigene Website, aber es gab auch so Dienste wie WordPress und das war ja die totale Befreiung. Vorher warst du ja abhängig von einer Redaktion, die deine Sachen veröffentlichen und nachher konnte man einfach frei reinschreiben. Jeder konnte das machen, das war eine Medienrevolution.
Und dann hast du einfach gesagt, so jetzt fange ich mal an und schreib irgendwas auf.
Ja, tatsächlich habe ich zuerst privat einen Blog geführt und dann habe ich mich dann bei Blogwerk beworben, bei Peter Hohenkamp. Und der hat mir dann meinen ersten Job im Publishing gegeben, sozusagen. Und dort habe ich auch schon so einen Medienblog aufgebaut. Wir wollten damals, wie alle, mit Publizismus, mit Journalismus Geld verdienen, mit Blogs Geld verdienen. Es war dann schwieriger als erwartet.
Mhm. Dann bist du hast erwähnt, 9 Jahre nach Berlin gezogen, weil die Einnahmen hier in der Schweiz nicht gereicht hätten. Das würde wahrscheinlich auch nicht jeder machen.
Genau, das war schon speziell. Also ich bin mit 32 Jahren schon eigentlich in einem fortgeschrittenen Alter, bin ich in eine, keine Ahnung, 13 Quadratmeter WG-Zimmer gezogen in Berlin mit einem Koffer nach Berlin und habe eigentlich alles in der Schweiz zurückgelassen. Und es war aber eine super Erfahrung in Berlin. Ich konnte sehr frei das machen, was ich wollte. Und eben der finanzielle Druck war nicht ganz so hoch. Ich konnte mich ein bisschen ausprobieren. Und das war eine tolle Zeit in Berlin. Ich würde die nicht missen wollen.
Mhm. Ich weiß noch, als wir uns kennengelernt haben, 2011, da hast du in Berlin gelebt, warst aber kurz in Zürich. Und da hast du mir erzählt, hast du ein bisschen darüber abgelästert, wie die Printjournalisten und die Verleger das online vernachlässigen und den Medienwandel eigentlich verschlafen. Heute ist es ja ein bisschen anders. Also bei vielen Medien hat man das Gefühl, die machen eher widerwillig noch Print. Wie siehst du das?
Ja, das hat sich total geändert. Damals war das einigermaßen neu. Ich habe auch sehr viel darüber geschrieben, sehr kritisch. Ich habe mir keine Freunde gemacht bei vielen. Wenn viele Printverleger damals mich früher ernst genommen hätten, dann hätten sie die Reformen, die sie gemacht hätten, hätten sie ein bisschen früher machen können und hätten weniger Stress dabei gehabt. Aber es scheint sich auch zu wiederholen, sind immer scheine ich ein bisschen früh dran zu sein. Und auch wenn ich dann Angebote bekomme ich sie immer erst dann, wenn ich sie gar nicht mehr will.
Zum Beispiel?
Ich habe jetzt nichts konkret. Also doch, ich wurde kürzlich mal für einen Stiftungsrat angefragt, aber genau jetzt, wo ich ein Sabbatical mache und das ja gar nicht mehr brauchen kann. Also es ist, also falls mich mal jemand für etwas anfragen will, dann bitte frühzeitig, weil wahrscheinlich ist es dann zu spät und ich interessiere mich gar nicht mehr dafür.
Der Schweizer Monat, der verlagert sich auch ins Online, ins Internet vermehrt. Wie lange werden wir noch ein gedrucktes Magazin machen?
Ich hoffe noch lange. Ich glaube, es gibt viele Leute, die das sehr schätzen, auch diese Bildschirmzeit zu reduzieren können. Und ich meine, es ist nicht mehr so, dass wir so oft kommen, also alle 3 Monate ein Printmagazin in der Hand zu haben, sich auf das Sofa zu setzen, das gut durchzulesen. Das ist halt schon wertvoll. Ich persönlich freue mich auch immer, wenn die paar Magazine, die ich abonniert habe, kommen und ich lese die dann auch gerne auf Print. Und ich bin froh, dass ich mal nicht in ein elektronisches blicken muss.
Mhm. Generell, wie glaubst du, ist der Schweizer Monat heute aufgestellt?
Ja, natürlich, ich habe ihn gut aufgestellt für weitere 100 Jahre. Ich hoffe, er wird noch lange bestehen. Es ist tatsächlich ein wichtiges Medium, weil es die Geschichte der freien Debatte der Schweiz eigentlich sehr gut abbildet. Dazu muss man wirklich auch nur in alte Ausgaben hineinschauen. Man merkt, wer hatte in den 50er Jahren, wer hatte in den 80er Jahren im Schweizer Monat etwas zu sagen. Was waren die Debatten? Es waren oft genau die gleichen, die wir heute auch führen. Aber es ist eigentlich hochinteressant. Es ist wie eine Zeitkapsel der Debatte und da ist der Schweizer Monat besonders stark.
Mhm. Du hast mir erzählt, dass je älter du wirst, desto weniger glaubst du offiziellen Erzählungen.
Tatsächlich.
Was war etwas, was du geglaubt hast und wo du deine Meinung geändert hast?
Ja, viele Punkte. Also beim Finanzsystem angefangen, aber ein Schock war natürlich auch Corona. Ich war nie impfkritisch, aber als mich dann der Staat dazu drängen wollte, eine Corona-Impfung zu machen, da bin ich dann doch sehr, ich war verpirrt und ich habe mir überlegt, wieso will der das von mir? Und da fängt man an, Fragen zu stellen und dann hat er mich auch noch versucht zu zwingen, indem er gesagt hat, du kommst jetzt nicht mehr ins Restaurant rein, wenn du das nicht machst. Und da fragt man sich schon, was hat der Staat im Schilde mit mir?
Mhm. Und dann hast du gesagt, dir glaube ich jetzt gar nichts mehr.
Nein, aber man wird einfach immer kritischer und man merkt, viele Dinge, die man früher einfach so geglaubt hat, glaubt man dann nicht mehr oder denkt sich, nein, so ist es aber nicht und macht sich eine eigene Meinung. Ich denke auch, es geht vielen Leuten so, je älter sie werden, desto weniger gut sind sie zu täuschen. Mhm. Und wir unterschätzen immer auch ein bisschen die eigene Propaganda, der wir ausgesetzt sind. Also wenn Russland kommt oder so, dann sagen wir immer, ja, das ist schlimm, die russische Propaganda. Aber wir lesen in unseren Medien auch Propaganda. Und wir neigen dazu, wie die Russen, die russische Propaganda, neigen wir dazu, unsere Propaganda auch zu glauben.
Also du machst Propaganda?
Ja, ich nicht, aber die Mainstream-Medien natürlich.
Ja.
Vielleicht mache ich auch Propaganda, je nach Sozialist würde wahrscheinlich schon denken, dass wir auch Propaganda machen. Ja, für die liberale Idee und für die Freiheit, dafür mache ich auch gerne Propaganda.
Wo würdest du sagen, bist du selber falsch gelegen?
Ich bin schon oft falsch gelegen in meinem Leben. Ich habe schon x-fach den Börsencrash vorhergesagt. Etwas, wofür du mich ja immer zu Recht auch auslachst, weil das tatsächlich noch nicht passiert ist. Ich hab nicht gedacht, dass das Finanzsystem nach 2008, 2009 so lange weiter am Leben bleibt, und das Finanzsystem hat recht gehabt. Es ist noch da und es geht weiter.
Mhm. Kürzlich hast du in deinem Newsletter zum Thema Verzicht geschrieben, die Vorzüge des Verzichts gelobt. Das ist jetzt ein Narrativ, das man vielleicht eher von Grünen oder allenfalls noch von Konservativen erwarten würde. Vollziehst du da noch zum Abschied einen ideologischen Kurswechsel?
Nein, das glaube ich nicht. Aber wir sind alle mit einem unglaublichen Überfluss gesegnet, was toll ist, was der Liberalismus uns beschert hat. Aber damit muss man auch umgehen können. Also man muss auch Nein sagen können. Oder wenn man nie Nein sagt, dann ist man am Schluss 150 Kilo schwer und mega süchtig nach verschiedensten Drogen. Also das ist die, wenn man in gewissen Fragen halt verzichtet, dann kriegt man etwas anderes zurück.
Mhm. Wo fällt es dir schwer, Nein zu sagen?
Ja, bei vielen Dingen. Ich muss mich schon disziplinieren. Also zum Beispiel bei Süßem fällt es mir ziemlich schwer, Nein zu sagen. Aber auch das geht. Das ist alles eine Frage der Disziplin.
Mhm. Du warst 9 Jahre in Berlin, jetzt 9 Jahre beim Schweizer Monat. Ist das so dein Rhythmus, mit dem du neue Dinge beginnst?
Erstaunlicherweise ja. Ich habe das zurückverfolgt eigentlich bis zu meiner Geburt. Es sind immer alle 9 Jahre, wechselt sich mein Leben radikal. Ich weiß nicht genau, an was das liegt, aber ich beobachte das. Und es ist auch interessant, oder, dass man 9 Jahre jetzt immer, und ich bin immer mit vollem Enthusiasmus dabei, ich habe jetzt den Schweizer Monat wirklich mit viel Enthusiasmus vorwärts getragen, und jetzt merke ich, okay, eine Ära geht vorbei und eine neue kommt. Und was genau jetzt kommt, weiß ich auch noch nicht, aber es wird sicher sich was ändern.
Mhm. Was wirst du in den nächsten 9 Jahre machen?
Das weiß ich wirklich noch nicht genau. Ich werde weiterhin schreiben. Ich habe mir auch schon gesagt, okay, was kann ich machen? Ich werde vielleicht ein paar neue Dinge machen. Ich werde vielleicht nach Indien gehen 2 Monate. Ich werde dort vielleicht auch mal einen Yoga-Retreat machen. Ich werde aber wahrscheinlich nicht als Yoga-Lehrer zurückkehren, sondern wahrscheinlich werde ich der Publizistik erhalten bleiben, weil das ist das, was ich gut kann. Ich bin jetzt auch 50 geworden, dann weiß man langsam mal, was man kann und was man eher nicht so gut kann.
Mhm. Im Ausland leben, ist das wieder eine Option für dich, oder?
Grundsätzlich ja. Ich habe sehr gern in Berlin gelebt. Ich bin natürlich auch jemand, der wirklich gerne reist, der gerne neue Dinge sieht, neue Länder bereist. Das habe ich immer gemacht, das werde ich auch weiterhin machen. Das ist spannend, mich interessieren und faszinieren fremde Kulturen, das wirklich auch anders machen. Das ist eins der Probleme heute, dass man, auch wenn man europäische Städte reisen macht, dass man immer die gleichen Einkaufspassagen mit den gleichen globalisierten Läden sieht. Ich finde eigentlich eigene und fremde Kulturen interessant, oder dass eine Region eine eigene Kultur hat. Das finde ich spannend, und ich gehe da darum auch gerne nach Indien, was sicher das ziemlich anders ist als die Schweiz.
Machen wir zum Schluss eine kurze Quickfire-Round.
Mhm.
Ich frage dich zu einem Thema, ob du optimistisch oder pessimistisch dazu stehst. Fangen wir an mit künstlicher Intelligenz.
Grundsätzlich wird es uns wahnsinnig viel erleichtern. Ich merke das jetzt schon im Dialog mit Grok, mit ChatGPT. Es ist unfassbar, was das alles kann und wie viel sie es auch ersetzen wird. Wie Elon Musk gesagt hat, wer nicht physisch Atome verschiebt, wird von der KI ersetzt. Und es ist eine viel größere Revolution, als dass wir uns das vorstellen können.
Mhm. Also optimistisch.
Positiv, grundsätzlich positiv, aber natürlich auch mit Gefahr.
Human Enhancement, also die Verbesserung des menschlichen Körpers mit Hilfe der Technik.
Ja, ist cool. Wird wahrscheinlich mehr kommen, als wir uns vorstellen. Es gibt mehr Leute, die mit KI-Brillen herumlaufen oder sich Chips implantieren werden, als wir denken, glaube ich. Wird aber wahrscheinlich auch noch 10 Jahre dauern. Und da gibt es Leute, die sehr begeistert sind. Ich bin persönlich eher kritisch, das zu nutzen.
Globalisierung, optimistisch, pessimistisch?
Globalisierung ist da, wird auch weitergehen. Allerdings wird es, glaube ich, verschiedene Machtblöcke geben auf der Welt. Und das könnte sein, dass es dann so Regionen gibt, die untereinander Handel treiben vermehrt und andere, wo weniger. Aber diese totale freie Welthandel, bin ich nicht ganz sicher, ob der weiter trägt. Für den Wohlstand ist sicher das Beste.
USA, optimistisch oder pessimistisch?
Beides irgendwie, weil USA ist ein wahnsinnig faszinierendes Land, das aber auch im Niedergang ist, das einen Crash erleben wird die nächsten 10 Jahre. Ich bin sehr gespannt, wie es sich neu erfindet. Ich bin auch sicher, dass es das machen wird. Für mich immer noch ein Sehnsuchtsland, Amerika, Schweiz, es gibt ein paar andere Staaten noch, die wirklich wegweisend sind, auch ideologisch. Ich hoffe, dass die USA Bestand haben wird, im Sinne der Freiheit, ein Land bleibt, das das hochhält.
Der andere Machtblock, China, optimistisch oder pessimistisch?
Ich bin optimistisch für die Chinesen, insbesondere wenn sie diese alte Garde der alten Kommunisten, die KP, endlich zum Teufel schicken. Es ist ein unglaublich diszipliniertes, intelligentes Volk, sehr fleißig. Die werden uns an die Wand spielen, glaube ich.
Ja. EU?
EU, überhaupt Europa, sehr kritisch, negativ. Es ist ein Kontinent im Niedergang, insbesondere Großbritannien, Frankreich, Deutschland. Das wird die nächsten Jahre stark niedergehen.
Die Schweiz?
Schweiz bin ich natürlich immer sehr optimistisch, ja. Das tollste Land der Welt, die meisten Freiheitsrechte. Nein, wir haben uns in der Geschichte etwas Einzigartiges aufgebaut, wo die ganze Welt, alle Menschen, die freiheitlich denken und am Wohlstand und am Fortschritt interessiert sind, schauen mit Begeisterung auf die Schweiz. Nur wir denken, wir seien nichts Besonderes. Es ist absurd. Ich würde sagen, die Schweiz muss Vorbild sein, auch weiterhin. In letzter Zeit sind wir nicht in eine gute Richtung gegangen, aber die Schweiz könnte ein wirklich großartiges Vorbild sein für alle Welt.
Schweizer Medien?
Schweizer Medien, überhaupt Journalismus, bin ich sehr oder eher negativ eingestellt, weil das die KI einfach ersetzen wird. Es muss schon jemand etwas wirklich Besonderes leisten. So natürlich wie wir beim Schweizer Monat. Das ist dann noch eine Chance, alles andere. Also ich sage einfach mal, der Wald- und Wiesen-Akademiker, der so ein bisschen medioker ist, der wird sich einen neuen Job suchen müssen. Wiederum, vielleicht werden wir alle nicht mehr arbeiten müssen. Also Elon Musk hat erst kürzlich gesagt, arbeiten wird optional sein. Ich glaube, die Chancen dafür sind nicht schlecht.
Schweizer Monat, optimistisch oder pessimistisch? Ja,
mega bullish. Nein, das kommt gut. Wir haben das toll aufgestellt. Schweizer Monat, eine großartige Marke. Es braucht einfach mehr Leute, die einsehen, dass sie das auch unterstützen müssen und dass sie dafür auch ja was zurückkehren.
Hoffen wir. Ronny Grob, herzlichen Dank für das Gespräch und für die gute Zusammenarbeit und alles Gute für die Zukunft.
Ich danke auch und wünsche euch viel Erfolg.
Das war Studio Schweizer Monat, die Gesprächsreihe des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.